herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Customer Journey mit Markus und Damian.
Mein Gott, das ist schon ein bisschen her. Die Sommerpause war ein bisschen länger.
Ja, das war ja schon, wir haben ja nach der Sommerpause schon wieder angefangen. Also das ist jetzt schon die
Pause, Herbstpause.
Die Pause in der Staffel gewesen.
Ja.
Ja, das ist also zweite Staffel, Folge 2. Es war ja aber auch viel. Es war ja auch Corona und es war ja irgendwie immer wieder war irgendwas.
Genau.
Es ist Freitagabend. Ich bin hier hingekommen. Es fühlte sich an, als wenn ich irgendwie mich um Mitternacht mit dir treffen würde, weil es einfach schon so früh dunkel ist. Ich habe die Zeitumstellung, die mittlerweile war, immer noch nicht gut verbunden. Ich werde jeden Morgen um 5 Uhr wach. Also genau eine Stunde früher als sonst.
Und du stehst denn auch? Du stehst dann auch so früh dann auf?
Nein, ich bin mürrisch und bleibe liegen. Ich bin mürrisch, weil ich wach geworden bin und bleibe liegen.
Und bockst dann so rum. Ja. Bist du bockig, ja. Dir selbst.
Ja, ich bin ein bockig. Ja, genau. Also so, das ist jetzt nicht so, dass ich. Also ich bin auch nicht so wach, dass ich irgendwie denke, oh ja, toll aufstehen und um 5 Uhr irgendwas machen zu Hause. Schon mal staubsaugen oder sowas. Nee, ich dreh mich dann nochmal auf die Seite und versuche dann bockig nochmal einzuschlafen.
Es geht mir ganz anders. Ich wache ein wenig später auf, um 6:30 und höre im Augenblick, weil wir haben einen Wasserschaden im Haus, und höre im Keller den Bautrockner zu beim Summen, beim Brummen.
Ja, der hört sich wirklich so an, als wenn jemand mit dem Staubsauger im Keller stünde.
Ja, und 24 Stunden saugt und er hört nie auf.
Ist ja sehr schmutzig hier im Haus, ist mir so schon aufgefallen. Ja, Wasserschaden, weil Rohrleitung oder irgendwie?
Ja, genau. Rohrleitung in der Wand und genau, ich vermute mal, dass dieser Bautrockner nun mich noch 4 Wochen lang morgens begleiten wird.
Ja, wobei es die auch in leise gibt, ne? Also die müssen gar nicht laut sein eigentlich.
Tatsächlich, ich habe noch keinen Bautrockner in leise erlebt, aber...
Also ich habe so ein, also es ist kein klassischer Bautrockner, aber so ein Raumluftentfeuchtungsgerät, kann man auch einen Schlauch dran anschließen, läuft dann nach draußen irgendwie. Ein Kellerraum, der ist ein bisschen feucht, da steht so ein Ding drin. Das hört sich an wie so ein Heizlüfter, der läuft. Also so ein freundliches Brummen, behagliches Brummen.
Behagliches Brummen?
Mhm, genau, richtig.
Ja, es kann ja auch eine schöne Ergänzung sein, dass das Mensch... mal so einen Hintergrundton haben, so einen Bautrockner.
Ja, es gibt doch
diese... behaglichen Brummton.
Ja, als die Kinder klein waren, weiß ich immer, dass die mit auf so Föhngeräte und so, oder Föhngeräusche, fanden die vollkommen angenehm. So dieses monotone Brummen.
Und deshalb schlafen deine Kinder mit so einem Föhngeräusch, dann stellst du den Föhn nochmal ein. Papa, mach den Föhn an! Na gut, Kinder, aber 10 Minuten noch.
Wobei, ich weiß, früher noch, als sie noch gewickelt wurden, dann so auf dem Wickeltisch lagen und die so mit so einem sanften, also Föhn auf kleinster Stufe und warme Luft, diese abzuföhnen, das ist halt wirklich total schön. Also ich möchte auch eigentlich gerne mal warm abgeföhnt werden.
Was, wo du gerade wickelt sagst, Wickeltisch, da war ich total neidisch. Als ich meinen Sohn gewickelt habe unterm Wickeltisch, da gab es ja diese Wärmelampe. Und ich habe gedacht, boah, ist das schön mollig warm, diese Wärmelampe. Und ich habe überlegt, warum habe ich nicht so eine Wärmelampe über dem Bett? Weißt du, wo ich mich
das so... Das ist ja, überhaupt haben Kinder ja Attribute, wo ich manchmal denke, hätte ich auch gerne. Also zum Beispiel diese Fahrradanhänger. Haben wir jetzt auch mittlerweile nicht mehr, weil die jetzt auch groß sind oder größer sind. Aber als die so 3, 4, 5 waren irgendwie und dann saßen die dazu zu zweit in diesem Fahrradanhänger und Papa hat die, also ich habe die dann halt gezogen und die hatten da ihr Spielzeug und ihre Taschen, wo sie dann ihre Sachen drin hatten und die dann so rausgekrost hatten und es war so, die waren da so umfangen, auch wenn es geregnet hat und so, es war ja alles irgendwie geschützt und ich sagte, ich möchte auch gerne in so einem Hänger sitzen und durch die Gegend gezogen werden.
Das wollte ich gerade sagen, das wäre mal wirklich ein Auftrag für uns, sich ziehen zu lassen und wir legen uns dann in so einen Fahrradanhänger. Müssen wir natürlich zusammen machen, um das dann auch zu teilen und diese Erfahrung auch zu teilen.
Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich in so einen Fahrradanhänger wirklich beim besten Willen nicht reinpassen würde.
Also weiß ich nicht, lass uns mal ausprobieren.
Nicht mal Teile von mir würden da reinpassen. Und ich würde auch keinem zumuten, das Fahrrad dann zu fahren.
Ja.
Es müsste dann irgendwie alles eine Nummer größer sein. Also da sind wir schon wieder bei motorisierten Geräten, die damit rumlärmen machen.
Und wir sind beim Thema Reisen. Wow, 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 jetzt kommt die Brücke zum Thema. Wir waren zusammen am Chiemsee. Wäre das vielleicht jetzt ein eleganter Übergang zum Thema Customer Journey, Damian und Markus am Chiemsee? Wir waren nämlich ein Wochenende am Chiemsee.
Du hast ja die Überleitung jetzt schon vollzogen. Gibt es auch keinen
unabgesprochen.
Weg zurück. Wir waren am Chiemsee. Hintergrund dieser Geschichte war, wir waren eigentlich, haben wir das nicht auch schon mal erzählt, auf einem Konzert, was dann aber noch nicht stattgefunden hat, Corona-bedingt. Dann wurde das Konzert von Juni auf Oktober verschoben. Und dann haben wir das Hotel umbuchen können. Und dann war das Konzert aber dann nochmal verschoben auf nächstes Jahr im Juni. Und das Hotel konnten wir dann nicht nochmal umbuchen. Mhm. Dementsprechend waren wir dann am Chiemsee ohne Konzert, einfach nur, um am Chiemsee zu sein. Mhm.
Und wir haben ein wunderschönes Wochenende verbracht, was eigentlich daraus bestand, dass wir uns unfassbar lange unterhalten haben gemeinsam. Wir haben am Chiemsee auch viel unterhalten, aber was, wenn du mich heute fragst, was haben wir, was bleibt hängen, dann sind es die Gespräche im Auto, die stundenlangen Gespräche miteinander, unausweichlich.
Ja, genau. Unentrinnbar.
Unentrinnbar. Konfrontativ.
Mhm.
Man konnte nicht ausweichen und wir waren gemeinsam in dieser Kapsel. In dieser fahrenden Kapsel auf dem Weg zum Chiemsee und haben uns, wie lange haben wir gebraucht? Ewigkeiten?
Ja, also hin,
das lag natürlich an diversen Umwegen.
Darf ich ganz kurz, das kann ich ja gerne erzählen.
Das erzähl mal.
Ich habe mal vor Jahren mit der Familie Ferien im Altmühltal gemacht und wir waren da im Wettelsheimer Keller in Treuchtlingen. Also wer jemals in diese Richtung fährt, und Achtung, das muss man in den Sommermonaten machen, der möge in den Wettelsheimer Keller gehen. Kann man auch googeln. Der Wettelsheimer Keller ist so ein wirklicher, authentischer Bierkeller, wo früher das Bier gelagert wurde. Und die machen da heute so ein Biergartengeschäft mit eben, ja, vor allen Dingen Bier. Mhm. Und aber eben auch diesen ganzen typisch bayerischen Sachen. Schäufele und Haxen und sowas alles irgendwie. Und das ist von der Lage da so, dass ich da oben gestanden habe und gedacht habe, ey, das ist wie wenn man sich eine Modelleisenbahn anguckt. Weil unten im Tal fahren dann halt, sind zwei Zuglinien irgendwie, die eine in die eine Richtung, die andere irgendwie ins andere Tal rein. Und da fährt dann der Intercity durch und man denkt irgendwie wirklich, man würde sich eine Modelleisenbahn angucken. Also wirklich idyllisch und natürlich jetzt irgendwie vom Erlebnis da irgendwie ein Bier zu trinken und dann irgendwie so eine Speise zu essen, die man sich jetzt vielleicht nicht gerade selbst kocht. So, dass ich gedacht habe, ach, Markus, lass uns doch gerade den Schlenker fahren.
Mhm.
Und dann sind wir da mal eben hingefahren. Das war eine Stunde Umweg oder
der,
so.
Der Schlenker.
Der kleine Schlenker, ja. War eine Stunde Umweg. Also wer zum Chiemsee will und dann noch in den Wettelsheimer Keller auf dem Weg, muss einfach wissen, das sind nicht mal eben 10 Minuten, weil es da auf dem Schild steht auf der Autobahn, sondern es ist schon eine Weile Strecke auch.
Das ist schon gewagt, den Hörern hier jetzt zu sagen, wenn ihr auf dem Weg zum Chiemsee seid, dann wäre das Altmühltal an der Stelle irgendwie eine Möglichkeit. Das ist schon eine andere Reise.
Das ist so gemein, dass du das sagst, weil ich wollte dir doch einfach nur das Schöne zeigen. Das wäre auch alles schön gewesen. Ich glaube das nicht, dass wir jetzt darüber sprechen würden, mit dieser Konnotation, die du hier gerade reinbringst, wenn es denn offen gehabt hätte.
Mein Lieber, du darfst aber schon mal eine Reaktion durchaus hier an der Stelle nochmal bewundern, weil ich ja so entspannt geblieben bin und gesagt habe, das Entscheidende ist doch die gemeinsame Zeit.
Ja, danke. Und, aber ich hatte mich ja auch wirklich sofort unterworfen. Also ich hätte ja sofort die Kehle gezeigt. Also im Sinne von,
ich habe sie gestreichelt.
Ja, das war ganz süß von dir.
Ja.
Danke. Das war echt, bin ich dir sehr dankbar für, dass du da nicht noch draufgehauen hast.
Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass halt diese Gaststätte, dieser Biergarten, der hat halt geschlossen.
Der hatte geschlossen, obwohl bei Google stand, dass er offen hätte. Also so, man guckt ja nur nach Tagesöffnungszeiten irgendwie, ne?
Und dann
so irgendwie geöffnet von bis. Und irgendwann im Subtext der Homepage, die wir dann aber erst wesentlich später aufgerufen haben, da stand dann drin, dass die am 30.09. zugemacht haben. Wir kamen dahin, es roch noch nach Kraut.
Ja.
Es roch noch irgendwie nach Kraut. Krautgeruch hing in der Luft. Aber es war alles abgeschmückt und sah auch so aus, als hätte der Laden seit Jahren zu. Aber er hatte offensichtlich erst seit 3 Tagen zu. Wir sind am 2. Oktober, glaube ich, gefahren. Ne? Ja. Mhm. So sind wir dann also dahin gefahren und haben dann, nur einmal ins Tal geguckt und dann kamen aber auch zwei Züge. Also es war dann wirklich...
Wie bestellt.
Ja, genau, es war ganz schön, aber eben also unter lokulischen Gesichtspunkten war das eine Nullnummer. Dann war ich so freundlich und habe einen Screenshot gemacht von dem Google-Eintrag im Sinne von geöffnet von bis oder jetzt geöffnet oder so, was da steht, und habe das den Betreibern des Bettelsheimer Bettels. So, auch jetzt egal, jetzt bin ich schon wieder sauer. Jetzt habe ich wieder meinen morgendlichen Bock quasi im Sinne von pö, weil ich habe denen das nämlich dann gemailt an die hinterlegte Mailadresse im Sinne von, hier guckt mal, laut Google habt ihr offen, korrigiert das doch mal, weil wir sind hier gerade einen riesen Umweg gefahren, irgendwie für nichts. Und da haben die gar nicht drauf geantwortet.
Weil die ja zu haben, ne? Da kann sich keiner melden.
Meinst du, da guckt auch keiner in die E-Mails rein?
Nee.
Also das heißt, wer eine Rechnung an den Bettelsheimer Keller schreiben möchte, muss das auch dann bitte bis zum 30.09. getan haben, weil sonst werden die Rechnung erst wieder ab März bearbeitet.
Ja, ich glaube ja.
Oder April oder so?
Ja.
Okay. Aber trotzdem, Bettelsheimer Keller, ich würde auf jeden Fall sagen, man möge dorthin fahren, auch auf dem Weg zum Chiemsee.
Ich glaube, wir haben 12 Stunden gebraucht, ne?
Nein, 10, ich glaube 10 Stunden. Ja. Es waren nur 10.
Okay, die Pausen mal abgezogen, ja.
Ja. Wir waren auf dem Weg an einer, auch so irgendwie, also Customer Journey ist ja so ein bisschen Leidenschaft von uns beiden, ne, dass wir irgendwie schauen, was erleben wir als Kunden. Wir waren auf dem Weg an einem Burger King, hatten da irgendwie...
Malzfeld.
Burger King Malzfeld. Mhm. Hier bleibt nichts unverborgen. Mhm. Und dadurch, dass wir so eine wahnsinnige Reichweite haben, wird auch auf jeden Fall auch der Burger King Malzfeld über kurz oder lang damit konfrontiert werden, was die da gemacht haben.
Wir hatten richtig Bock auf einen Kaffee. Aber Burger King hatte anscheinend geschlossen, weil es war stockduster bei Burger King. Und durch Zufall haben wir...
Ja, man muss zur Einordnung sagen, das war jetzt gerade nicht Corona High Noon. Also das heißt, man konnte reisen damals, man konnte in Restaurants gehen. Es war jetzt gerade nicht irgendwie so Lockdown, genau. Lockdown Vollpower, sondern es war irgendwie Abstand und damals halt, ne? Also mit Maske und so. Ja, genau. Und wir kamen da hin und sagten, na schade, Burger King geht nicht, weil die haben ja wohl offensichtlich zu.
Genau. Und dann haben wir irgendwann Bewegungen wahrgenommen. Da waren irgendwelche Menschen drin und das waren dann die Verkäufer, die, glaube ich, sich danach gesehnt haben, dass niemand reinkommt, um Ruhe zu haben.
Es war insgesamt eine sehr skurrile Situation, weil wirklich es ist immer die Frage, wie signalisiert man nun bei so einem Laden, von dem man eigentlich meint, der müsste ja sowieso von 0 bis 24 Uhr geöffnet haben. Wie signalisiert man so, dass man geöffnet hat? Man würde zumindest mal Licht anmachen beispielsweise und man würde vielleicht draußen noch einen Banner aufstellen, yes, we are open, oder ein paar Luftballons an die Tür hängen oder irgendwas tun auf jeden Fall, um zu sehen, wir sind da und wir sind belebt. Also optisch war das war ja auch auf der Hinfahrt, ne? Das war ja der zweite lokulische Versuch. Oder war das noch davor oder danach, weiß ich gar nicht mehr.
Davor.
Das war auf jeden Fall auch schon so, dass man da irgendwie stand. Das sah eben aus wie beim Bettelsheimer Keller im Sinne von zu. Mhm. Aber sie hatten offen. Und dann waren wir da und haben uns dann Kaffee geholt.
Genau. Und ich habe mich beworben, weil die suchten Mitarbeiter für die Gastronomie, für den Ausschank. Ja. Aber die Mitarbeiter, ich habe dann gefragt, ob es sich lohnen würde, hier anzufangen, ob es Spaß machen würde. Und die einhellige Meinung war doch, nein, es würde hier keinen Spaß machen zu arbeiten.
Ja, explizit haben sie das aber nicht gesagt. Sie haben das nur... Oh, sie haben, ja, oh, ja.
Ah, Spaß macht es nicht, haben sie schon.
Ja, Burger King Malzfeld. Auch da haben wir dann irgendwie noch eine Initiative ergriffen, im Sinne von, ach Mensch, sowas muss auch noch Resonanz haben. Das reicht doch nicht, wenn man das irgendwie dann einen Monat später im Podcast erzählt. Sondern haben wir dann schön an Burger King geschrieben, über einen Facebook Messenger. Im Sinne von Foto von der Filiale gemacht und muss die eigentlich so zu aussehen und so. Und dann haben wir erstmal keine Antwort bekommen. Und dann war ich so ein bisschen, bockig. Im Sinne von, was ist das denn? Und dann ist man so nett und gibt und so. Und dann kam aber nichts. Dann stellte ich aber fest, dass Burger King nicht Burger King Deutschland ist. Also ich hatte dann offensichtlich an die amerikanische Burger King, also Burger King, also die Ur-Burger King in Amerika geschrieben, die offensichtlich die deutschen Nutzer gleich geblockt hatten. Also sie haben auf jeden Fall laut Messenger meine Nachricht überhaupt nie gelesen. Aha. Dann habe ich das Ganze nochmal an Burger King Deutschland geschrieben und jetzt, da wir mit diesem Handy gerade aufzeichnen, kann ich diesen Dialog nicht vorlesen. Es war auf jeden Fall nicht so, hey Damian, danke für den Hinweis, das ist ja total super und wir gehen das nochmal weiter und nee, so geht's auch wirklich nicht und ja, wir müssten irgendwie nochmal an unserem Konzept arbeiten oder kommt doch mal und holt euch einen Gratis-Kaffee ab oder sonst irgendwas. Sondern es war schrecklich kompliziert. Also das Geschäftsmodell, wir sind hier nur und wir haben ja gar nicht und das ist ja der Franchise-Nehmer und wenn Sie da Anfragen haben, müssen Sie das an den richten und wir können das aber auch nochmal weitergeben, wenn Sie wollen. Also es war jetzt nicht dieses so, ey, Bingo, gratis Betriebsberatung, hier habt ihr ein, wie heißt das dabei, den Maxi-Menü oder
was auch immer. Oder ja, so. Also die, also Burger King, muss man schon auf den Punkt zu bringen, die verkennen die Möglichkeiten der Kundenbegeisterung über Dialog, über Social Media. Burger King ist, kannst du hier vergessen. Ja, also die Reaktion hat ja schon Ewigkeiten gebraucht, bis sie sich überhaupt gemeldet haben und ja, dann war es gleich ein Abwimmeln. Ne?
Das war so ein Abwimmeln oder irgendwie so im Sinne von, ich kann Ihnen ein 13-seitiges Antragsformular zuschicken, das können Sie dann ausfüllen und dann können wir diese Beschwerde gerne weiterleiten. Was ja gar keine Beschwerde war, es war ja eher so eine Anregung.
Ein Tipp, ja, macht mal das Licht an, damit die Kunden sehen, dass ihr aufhabt. Macht mehr Umsatz. Was? Nein, auf keinen Fall.
Ne, genau.
Auf keinen Fall.
Wir könnten das weiterleiten, aber eigentlich sind wir dafür nicht zuständig. Also auch da war ich so ein bisschen, Achtung, bockig. Weil ich auch da gedacht habe, so im Pearl dann eben nicht. Mhm.
Und auf demselben Parkplatz befand sich eine Tesla-Ladestation für E-Autos. Und das war eine Kundenerfahrung, die war großartig, weil da gerade jemand war, ein Tesla-Fahrer, der gerade seine Batterie auflud.
Der hat uns quasi in die Kunst des Tesla-Fahrens und Besitzens eingewiesen.
Ja, und war begeistert.
Das fand ich wirklich ziemlich faszinierend. Also wie jemand mit beinahe, ich will jetzt nicht sagen religiöser Begeisterung, aber es war auf jeden Fall mehr als ein sachliches übers Auto reden, sondern man spürte schon deutlich den Stolz, den Komfort, die Emotion dahinter. Also die Firma Tesla hat das irgendwie insofern richtig angestellt, dass wir jetzt mit unserem Burger King Kaffee in der Hand nicht so begeistert von unserem Erwerb im Sinne von, wir haben einen Burger King Kaffee. Ja. Und das ist auch ganz großartig, weil da hatten wir also keine Geschichte hinter. Ja. Oder?
Also in dem Moment hat Tesla gestochen. Also da hatte Burger King keine Chance.
Da hat Tesla auch über diesen zufriedenen Kunden einfach ein grandioses Marketing gemacht.
Absolut, ja. Absolut.
Ja. Ich möchte gerne, weil wir jetzt beim Thema Autofahren sind, möchte ich noch einmal ganz kurz den Schlenker drehen zu dem, was ich nämlich heute erzählen möchte. Mhm. Und dann können wir gerne nochmal auf den Chiemsee zurückkommen. Weil ich nämlich jetzt überlegt habe, wenn ich, als ich einen Führerschein gemacht habe, das war noch zu D-Mark-Zeiten damals, da bin ich tanken gefahren und dann bin ich in die Tankstelle reingekommen und dann wurde ich vielleicht gefragt, welche Nummer, und dann habe ich gesagt, Nummer 3, und dann hat der gesagt, 12,80 €. 12,80 Mark. Oder vielleicht, weiß ich nicht, ja, vielleicht nicht ganz so günstig, 25,80 €. Und dann habe ich ihm 25,80 € gegeben. Jetzt war ich die Tage in der Shell-Tankstelle. Shell hat ein neues Programm übrigens. Ich will das nicht bewerben, ich will nur darauf hinweisen, es gibt irgendwie so eine freiwillige CO2-Abgabe. Also man kann jetzt irgendwie analog zu der getankten Menge, darf man nochmal freiwillig einfach ein bisschen mehr bezahlen, um irgendwie so einen CO2-Ablaster zu erwerben. Mhm. Und diese Frage, von wegen möchten Sie für 25 Cent mehr noch sich an der CO2-Ausgleich, die haben da auch einen Namen für. Ich habe den aus, Achtung, Bockigkeit schon wieder vergessen, wie das ganze Programm heißt dahinter. Mhm. Ob ich da jetzt Bäume mitpflanzen konnte oder was weiß ich was. Ich glaube, es ging um Bäume. Also ich konnte so einen Ablass bezahlen. Diese Frage pfropfte sich allerdings auf, glaube ich, 15 andere Fragen, die ich in diesem Tankvorgang hatte. Also das heißt, ich habe
getankt. Möchten Sie noch einen Kaffee?
So, ich bin da reingegangen. Und dann, welche Säule? Dann habe ich gesagt, Säule, weiß ich nicht, 3. Möchten Sie noch einen Kaffee oder einen Croissant dazu? Nein, möchte ich nicht. Bar oder mit Karte? Nee, haben Sie unsere Kundenkarte? Haben Sie die Shell Club Smart Karte? Möchten Sie mit Bar oder mit Karte bezahlen? Ich weiß es nicht. Also es war eine Fülle von Entscheidungen, die ich treffen musste, wobei ich ja weiß ich auch nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, die perverseste Erfahrung in dem Bereich ist, wenn man zu Subway geht und sich ein belegtes Brot kauft. Also ich würde sagen, Subway verkauft belegte Brote. Mhm. Oder ja, doch
Baguettes.
Belegte Baguettes. Die stellen mir da innerhalb von 3 Minuten Verkaufsvorgang mehr Fragen als meine Frau einen ganzen Monat. Was die alles von mir wissen wollen in dem Moment und wie viele Entscheidungen ich da treffen muss. Und jede Entscheidung für etwas ist Entscheidung gegen diese ganzen anderen schönen Optionen, die ich jetzt liegen lasse, weil ich gar nicht weiß, was ist denn das für eine Soße oder was ist denn das für ein Brot, was sie mir anbietet. Also Subway überfordert mich. Mhm. Und ich muss jetzt aber eben sagen, nach dieser aktuellen Tankerfahrung, auch Tanken überfordert mich. Ich war da gerade wach, also so im Sinne von gerade aufgestanden, Kinder irgendwie Richtung Schule geschickt, dann zur Arbeit gefahren und gemerkt, scheiße, muss ich auch noch tanken. So, und dann gehe ich tanken und werde da in so ein Gespräch verwickelt, wo ich mich andauernd positionieren muss und irgendwas entscheiden muss. Auch dann noch, die letzte Frage, weiß ich noch, war, ob ich den Beleg für die Punkte der Club-Smart-Karte mitnehmen möchte. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich den Beleg für den Tankvorgang selber mitnehmen möchte. Wir können dann nochmal durchgehen. Welche Säule? Haben Sie die Kundenkarte? Möchten Sie noch einen Kaffee oder einen Croissant dazu? Möchten Sie mit Bar oder Karte zahlen? Möchten Sie den CO2-Schnitzel mitnehmen? Möchten Sie den Punktestand mitnehmen? Möchten Sie einen Bon haben? Das sind 7 Fragen. Für tanken. Mhm. Also wenn ich eine Baufinanzierung mache, dann darf man mir 7 Fragen stellen. Aber die Maxime an einer Tankstelle müsste sein, stell dem Kunden nicht mehr als 3 Fragen. Eingedenk dieser Erfahrung, habe ich da mit einer Kollegin drüber gesprochen, die sagte, sie würde schon direkt in Tankstellen reingehen mit der Kundenkarte und Bargeld in der Hand, damit sie das eben nicht gefragt würde. Mhm. Ich glaube, dass Menschen schrecklich überfordert sind von dieser Menge an Fragen und der Menge an Entscheidungen, die treffen müssen.
Ja, ich gehe schon manchmal in die Tankstelle und sage, kein Kaffee und kein Croissant.
Ja.
Wirklich?
Das glaube ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das auch bei Subway so machen könnte. Ob man bei Subway direkt all diese ganzen Entscheidungsmomente direkt in einen Satz verpackt. Ich möchte gerne das und das und das und das haben. Aber die fragen mich ja alles. Also ich meine, Subway ist ja so, als wenn eine Pizzeria fragen würde, möchten Sie einen Quarkölteig oder einen Hefeteig? Möchten Sie... Und die fragen mich das alles. Ich kann das nicht irgendwo eintickern, sondern die fragen mich das alles. Das ist ein Interview. Mhm. Also da könnte man Forschung draus machen. Also was weiß ich was. Also wie gesagt, ich möchte gerne mal, dass die Hörerinnen und Hörer bitte mal interagieren und sagen,
also Subway, bitte mal zu Subway wäre ein Thema, Subway-Erfahrung.
Ich möchte gerne wissen, auch, wie viele Fragen werden dir beim Erwerb eines belegten Baguette-Brotes in der Firma Subway denn eigentlich gestellt? Weil da kommt ja auch am Schluss Bar oder mit Karte und möchten Sie den Bon mitnehmen. Das kommt ja auf jeden Fall, das sind ja schon feststehende Elemente.
Ja.
So. Ja, also das ist und ich sage sowieso, ist allerdings ja auch nicht ein Begriff von mir, sondern von Peter Drucker, Multi-Options-Dilemma. Dieses, du gehst Nudeln kaufen und als ich Kind war, ging man Nudeln kaufen und konnte sich entscheiden, die mit Ei oder ohne Ei. Nee, ich dachte doch, dass ich glaube, es gab nur Nudeln mit Ei. Es gab Nudeln von irgendeiner Markenfirma, wahrscheinlich Miracoli-Nudeln, und es gab Nudeln von Ja oder gut und günstig oder wie auch immer sie heißen. Mhm, das waren die beiden Möglichkeiten zu entscheiden. Dann kamen irgendwann diese dunkelbraunen dazu, die also wo ich sage, das sind für mich...
Die Vollkornnudeln meinst du jetzt?
Ja, die gab es dann auch noch. Also nehme ich jetzt die mit Ei oder die billigen oder die nicht schmecken. Das war so. Heute geht man aber bei Famila geht man in die Nudelabteilung rein. Also es könnte auch fast ein Shop-in-Shop, ein Nudelsupermarkt im Supermarkt sein.
Ja.
Und da kann ich mich dann entscheiden zwischen mit Ei, ohne Ei, Bio, Fairtrade, Vollkorn oder Dinkel, glutenfrei, was gibt es noch, ja, Marke oder nicht Marke und dann natürlich noch alle unterschiedlichen Formen von Nudeln. Es ist so, dass wir uns, also ich glaube, dass wir uns vollkommen überfordern und überfordern lassen von all diesen ganzen kleinen Mikroentscheidungen, die ich am Tag treffen muss. Ist das nicht schrecklich?
Mhm.
So, wollte ich mal sagen. Da ist ein bisschen Bockigkeit mit drin, wenn ich das so sage. Das will ich nämlich eigentlich nicht.
Ja, das ist ja ein ganz spannendes Thema. Also die Reduktion auf weniges, um die Entscheidungseinfachheit zu ermöglichen. Also in einem Restaurant, in dem es neben Pizza, Gyros, chinesische Gerichte, Schnitzel und alles Mögliche gibt.
Das habe ich bei Herrn Rach gelernt, dass das nicht gut ist.
Nein, das ist nicht gut.
Nee.
Gibt dem Kunden doch nur 2 oder 3 Produkte zur Auswahl und es fällt ihm einfacher.
Ja, ich finde das auch total entspannt. Und ich finde deswegen, glaube ich, solche Firmen wie Tesla oder so sind, glaube ich, entspannt. Weil die haben irgendwie ihre 3 verschiedenen Produkte.
Genau.
Ja. Oder Apple oder
so. Also bei Tesla auf die Webseite gehen, ja, du hast gar keine große Auswahl, musst auch gleich eine Anzahlung tätigen, wenn du dann in den Bestellvorgang gehst. Hast auch nur die Möglichkeit, das Modell auszuwählen, die Farbe, ob du noch Winterreifen haben möchtest oder nicht, und die Batteriestärke. Und das war es schon fast. Also du hast diesen Bestellprozess bei Tesla in 3 Minuten abgeschlossen und hast ein Auto gekauft. Und es funktioniert und die haben nicht mal ein Autohaus.
Und ist das nicht entspannt? Also ich stelle mir das total entspannend vor, wenn man einen Bäcker hat, der eine überschaubare Anzahl von Brötchensorten hat, in Namen, die man verstehen und aussprechen kann.
Ich war übrigens, wo du gerade Bäcker sagst, ich war gerade bei deinem Local Bäcker.
Hier unten?
Ja, in der Senne, ja.
Ja.
Das müssen wir heute auch zum Thema machen.
Bitte.
Das war auch eine Erfahrung.
Ja, bitte, erzähl mal.
Ich
auch, kann ich den Hintergrund gerade vielleicht ganz kurz vorweg schicken?
Ja, mach mal.
Diese Bäckerei war, glaube ich, über 20 Jahre Inhaberinnen geführt. Und die Besitzerin war so alt, dass sie es nun auch wirklich nicht mehr... Nein, was heißt so alt? Nein, doch, die war schon Mitte 70 irgendwie. Die war agil, aber es war auch klar, irgendwie geht es nicht mehr so richtig gut. Und dann hat die den Laden verkauft. Jetzt zum Jahresbeginn. Und dann sind diese jungen Leute sind da reingegangen im Januar. Haben, glaube ich, am 10. Januar oder so aufgemacht. Haben da umgebaut und den ganzen Laden so ein bisschen umstrukturiert und ein Produkt erweitert und haben auch gesagt, wir können hier auch so ein bisschen Grundlebensmittelbedarf kann man bei uns kaufen. Muss man sagen, ist in einem Hochhaus, wo ganz viele alte Leute drin wohnen, weil das ist ein Hochhaus von 1970. Und da waren damals junge Familien und die Kinder sind jetzt alle weg. Also die Kinder sind ja sowieso keine Kinder mehr, sondern groß. Mhm. Und die Eltern sind da quasi dann wohnen geblieben. Also ganz, ganz viele Senioren da im Haus. Die freuen sich, dass sie dann Bäcker im Haus haben. Und Kaffeebereich angegliedert. Und aber Leute, die von, ich glaube, da haben wir auch schon mal von erzählt, so Leute, die von den Moves, von wie packe ich eigentlich ein Brötchen unter Zuhilfenahme irgendeines Handschuhs oder sonst irgendwas in eine Brötchentüte, waren die am Anfang so, dass ich gesagt habe, das haben die noch nie gemacht. Es wirkte einfach so. Kennst du das, wenn du so in den Laden gehst und die haben so die ganzen klassischen Moves, die einfach irgendwie, also ich finde, klassisch ist dieses, wenn du Kuchen kaufst, das kommt auf so ein kleines Papptablett, wo man übrigens ganz wunderbare, als Kind habe ich dabei Bilderrahmen draus gemalt. Ja. Also, oder Bilder drauf gemalt, weil das dann aussah,
als der Rand war ja auch so gewellt und geriffelt.
Immer noch.
Ja?
Immer noch. Das ist genau so wie vor 40 Jahren. So, und dann gibt es diesen Move, wie...
Also was ich übrigens sehr schön, bis heute sehr schön finde, ist, wenn ich mal Kollegen Brötchen mitbringe und ich bekomme dann ein rundes Papptablett und da kommt noch so eine große, runde Serviette drauf, weißt du?
So ein Chamüsettchen, hat man früher gesagt.
Ein was?
Chamüsettchen.
Was? Chamüsettchen?
Wir hatten ja früher Gastronomie, als ich klein war. Die hießen Chamüsettchen, diese Papierdinger, die so ausgestanzt sind, dass die was hermachen.
Du bist mein Chamüsettchen, du.
Ich möchte auch da gerne nochmal in den Kommentaren bei Facebook lesen, ob das Wort Chamüsettchen nicht eigentlich relativ gebräuchlich ist. Und dass nur du das nicht kennst.
Kannst du das buchstabieren?
Nee, das habe ich gerade eben gesagt. Chamüsettchen. Also, man könnte es... Chamüse. Also es ist wahrscheinlich...
Oh, wow.
Mary. Chamusette, ja. Chamusette könnte ich... Ach, ja. Wir müssten Nobody's Perfect spielen. Da bin ich uns ganz großartig drin. Weil ich mir dann solche Geschichten ausdenke. Aber gut. Das ist dann nur so ein Nebenlink gewesen. So ein Champignon, genau, das macht was her, ne?
Genau, jetzt müssen wir die Kurve kriegen zu der Geschichte.
Du warst da.
Ja, genau.
Ich wollte das nur ein bisschen, weil ich bin genau. so ein bisschen Management-Pate von
dem. Du hast Kaffee. Du bist ja ein bisschen der Coach und versuchst ja ein Stück weit den auch zu sagen, Mensch, probiert doch mal das ein oder andere aus, weil man merkt, das sind keine Kaufmänner.
Nein, und dann kam Corona vor allen Dingen.
Dann kam Corona und so weiter.
Im März, da waren wir gerade 2 Wochen Monate.
Man spürt das ja als Kunde sofort. Du gehst in die Bäckerei und spürst sofort, ist da jemand mit Herzblut bei der Sache? Oder auch nicht.
Die sind Herzblut, aber unbeholfen.
Ich habe kein Herzblut erlebt. Ich habe jemanden erlebt, der telefoniert hat mit dem Handy und mir sehr lieblos diese Brötchen, die auch nicht frisch aussahen, die auch nicht gut angeboten worden sind, lustlos in so eine Tüte packte und.
Ja, es gibt auch so eine Range.
Das war ein lustloser Brötcheneinkauf. Und auch die Teilchen, das war alles nicht so, das war liebevoll. Das war alles so, wenn du reinkommst und die Waren siehst, vielleicht kennt ihr das auch, dann ist das so, dann ist so die, so wie gesagt, Laden, die Backwaren von gestern. Das suggeriert so ein bisschen, ne? Und so schmecken die Brötchen auch ein bisschen.
Nee, nicht wenn wir da, also samstags morgens gehe ich
da hin. Und ich war übrigens nur da, Entschuldigung, ich war nur da, weil beim Bührencamper, beim Netto, so, war eine Riesenschlange, Corona-Schlange, es waren wahrscheinlich nur 10 Kunden, aber eine Schlange von 150 Metern. Die Schlange ist mir zu lang. Und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt Hunger, ich brauche jetzt ein Brötchen. Und dann habe ich gedacht, jetzt fährst du mal zu deinem Local Dealer, zu dem Bäcker, da in dem Sendecenter und das war nicht. Ich war auch der einzige Kunde.
Ja, gut, das ist ja, mein Laden ist so klein, dass es gut ist, wenn man der einzige Kunde ist.
Ja, das stimmt, ja.
Unter Infektionsschutzgesichtspunkten.
Ja, klar, ja, das war gut. Ich bin auch gefreut, aber es hat auch Gründe, warum es da keine Schlange gibt. Es gibt Gründe, warum es keine Schlange gibt in dieser Bäckerei. Das war einfach nicht gut aufgehoben.
Die sind aber ganz hilflos auch in dem, was die da jetzt irgendwie machen. Also es ist. Die tun mir so leid.
Das ist so. Ich wünsche mir auch, dass dieser Laden einfach auch...
Den soll es bitte weitergeben.
Ja.
So, wir mussten hier gerade schneiden und unterbrechen, weil Markus den ganzen technischen Aufbau runtergeschmissen hat. Deswegen gibt es jetzt hier so einen Absatz drin. Ja. Ja, du lachst.
Das Tonstudio.
Ja. Das ist Tonstudio runtergeschmissen.
Ja.
Mit dem Bäcker, das tut mir leid.
Das ist schade, ne?
Es ist wirklich so. Aber ich gehe da jeden Samstagmorgen hin. Ich mache da meinen Wocheneinkauf Brötchen, packe mir die in die Truhe und gebe die den Kindern jeweils gefroren in die Brotdose. Und dann sind die aber aufgetaut bis zur Pause. Also das ist so gut und hat sich bewährt.
Weißt du, welches Thema mir gerade einfällt? Welche Geschichte?
Nee.
Deine Martinsingen-Geschichte. Die finde ich eigentlich großartig. Ich finde dies erzählenswert.
Ja, dann müsste ich die ja noch mit Bildern hinterlegen, oder?
Ja, würdest du das machen?
Kann ich machen.
Das ist großartig. Magst du mal von der Geschichte erzählen? Ich war berührt, als ich sie auf Facebook gesehen habe.
Das war interessant, weil ganz viele Leute berührt waren. Das war gar nicht, Intention, aber es haben ganz viele Leute reagiert so, ich habe voll die Gänsehaut und das ist ja so rührend und so. Und ich fand das erstmal jetzt, also das war jetzt gar nicht mein Impuls zu sagen, ich will die Leute rühren oder sowas, sondern eher so, was bin ich doch für ein lustiges Kerlchen.
Der Hintergrund ist, Martinsingen ist dieses Jahr aufgrund von Corona auch ausgefallen.
Immer ganz vorsichtig sein, weil es gibt ja immer solche Martins-Laterne-Pharisäer. Also da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, was man sagt. Ne? Also es gibt jetzt, wir können sagen, St. Martinsingen ist am 11.11. Ja? Mhm. Martinsingen am Geburtstag von Martin Luther wäre am 10.11. Wir haben diese ganze Aktion gemacht am 9.11., was der Montag jetzt war, aus dem Grunde, weil eigentlich wir in Ummeln gewesen wären auf dem Laternenumzug, wo ich die letzten 10 Jahre, also immer mit meinen Kindern gewesen bin, der aber da ja nun auch nicht stattgefunden hat, der wäre eigentlich am Montag gewesen. Und weil er nun nicht stattgefunden hat, also sie hatten immer den Montag vor dem eigentlichen Martinstag immer, ist da. So, und dann konnten wir ja nun alles nicht hin und dann war dieser Montag so, wo ich eigentlich normalerweise den ersten Glühwein des Jahres trinke immer, hat ja nicht stattgefunden und die Kinder gehen hier in Bielefeld an die, oder in Ostwestfalen-Lippe, gehen die Kinder in der Regel am 10. November an die Haustüren, singen eine Laterne oder Martinslied, manchmal auch ein Feste Burg, und kriegen dann dafür Süßigkeiten kredenzt. Ich erzähle das deswegen so ausschweifend, weil ich ja gebürtig aus dem Sauerland komme, wo es diesen Brauch nicht gab. Und auch meine Schwester, die in Lippstadt wohnt, kennt diesen Brauch nicht. Dort gehen die Kinder Halloween und am Rosenmontag an die Türen und kriegen Süßigkeiten. Das mit dem Rosenmontag war mir nun wiederum vollkommen fremd.
Nein, das kenne ich auch überhaupt nicht.
Nee, genau. Ist die Frage, jetzt ist ja Lippstadt nicht ganz so weit weg von Bielefeld. Wo denn wohl das Dorf ist, also wo denn wohl die Grenze ist? Also bis zu welchem Dorf denn das eine passiert und ab welchem Dorf denn das andere passiert oder Stadt oder also wo in der Region diese Grenze ist. Also das wäre jetzt für so einen Ethnologen, glaube ich, wäre das
spannend, ne?
Wäre das interessant zu erforschen. Also kleiner Tipp an die wissenschaftlichen ambitionierten Zuhörer. Kurze Rede, langer Sinn. Die Kinder konnten nun Corona-bedingt weder auf den irgendeinen Form von, ich sage jetzt mal, Laterne-Umzug gehen, noch konnten sie an die Haustüren gehen und da ihre Lieder singen. Deswegen haben wir das dann so gemacht, dass ich gedacht habe, es soll ja nun, also genau, und es war auch so, dass ich dann immer bei 2-3 Nachbarn einfach mitgehe und da dann auch einen Schnaps kriege. Mhm. So. Das ist übrigens dann exzessiv, ist das übrigens in Ostfriesland, wo es den Brauch gibt, dass auch die Erwachsenen an die Türen gehen. Die sind aber wirklich in Vollvermummung.
Ohne Kinder,
genau. Und die reden dann auch nicht. Also das heißt, die machen die Tür auf und dann wird auf Plattdeutsch dann gefragt, nu, kenn ich die? Und dann, nee. Also schüttelst du nur den Kopf. Mhm. Und dann wolltest du was singen. Fragen die dann auf Plattdeutsch, ne? Wolltest du was singen, schüttelst du auch den Kopf. Und dann wolltest du was trinken. Und dann nickst du einmal so ganz deutlich so, jo. Sagst aber immer noch nichts, ne? Und dann wirst du reingebeten und kriegst dann Schnaps. Und ich habe wirklich es geschafft, mit meinem Freund Oltmann bei Leuten im Wohnzimmer zu sitzen, die gar nicht wissen konnten, wer ich bin. Also ich habe bei wildfremden Leuten im Wohnzimmer gesessen, in Vollvermummung und hatte dann so eine,
was
so
heißt eine denn, Gesichtsmaske. Was heißt denn in Vollvermummung?
So eine Augenmaske mit so einem Läppchen unten dran.
Was?
Ja, heißt Skibellenkopf. Skibellenkopf.
Und, diese Maske, diese Vermummung, also hast du im Wohnzimmer auf.
Ja, genau. Und du hast halt so eine Augenmaske, wo du durchgucken kannst. Und unten hängt halt das Läppchen runter, sodass du dann deinen Schnaps und sowas alles trinken kannst.
Und die Maske lässt man auf, wenn man bei Fremden im Wohnzimmer sitzt.
Ja, genau.
Mein Gott.
Ja, und dann sitzt man da und kriegt dann Schnaps. Und weiß ich auch noch einmal, ein Schnittchen gekriegt und sowas alles. Wie gesagt, und wildfremde Menschen, die ja nicht wissen konnten, also mindestens nicht wissen konnten, wer ich bin. Mhm. So. Das ist dann... Und die singen auch ganz andere Lieder. Die singen Martinus Luther. Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensfester Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichter an. Und singe wie nach altem Brauch aus voller Brust heraus. So singen zog Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Auch ein Lied, was ich noch niemals in meinem Leben gehört habe, was in Ostfriesland wiederum gesungen wird. Mhm. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant, ein vollkommen entlegenes und überflüssiges Forschungsthema, aber interessant ist es trotzdem. Wäre auch was für die Sendung mit der Maus, wo man sagen könnte,
was wir untersuchen Bräuche.
Ja. Bräuche. Ja. Bräuche rund um Laterne, St. Martin, Martins singen und Laterne laufen und mit Pferd, ohne Pferd, mit Mantelteilung, ohne Mantelteilung. Was es da so alles gibt. Wie kam ich drauf? So, also genau, ich hatte ein bisschen Mitleid mit meinen Kindern und fühlte mich auch so, dass ich gedacht habe, oh, für mich ist jetzt auch gar nichts dabei. Und dann habe ich folgendes Feature entworfen, nämlich die Kinder laufen bei uns ums Haus und ich mache ihnen die Tür auf. Und die kriegen dann Süßigkeiten. Und die kommen dann mehrfach und kriegen dann auch mehrfach Süßigkeiten und singen auch mehrfach Lieder. Und ich hätte mir diesen kleinen Gedanken ausgedacht, dass ich quasi Persönlichkeiten nachstelle, indem ich mich einfach verkleide in diesen 3 Minuten, wo die Kinder ums Haus laufen. Und dann habe ich in verschiedenen Verkleidungen die Tür aufgemacht.
Das ist großartig. Das war eine großartige Idee.
Ja.
Das ist eine Weltidee.
Ich fand diese Großartigkeit ist mir erst anhand dessen bewusst geworden, dass wahrscheinlich mir Facebook noch in 10 Jahren sagen wird, dass das der allerbeliebteste Beitrag war, den ich jemals gepostet habe, irgendwie.
Du hast ja das fotografisch dokumentiert, deine Verkleidungen, und ich muss sagen, es lohnt sich reinzuschauen, aber du stellst auch ein paar Fotos dann hier jetzt auf unsere Customer Journey Seite.
Ich mache das, genau. Dann kann man großartig sich die noch angucken.
Ja. Fantastisch.
Das war auf jeden Fall relativ heiter. Also die Kinder haben Spaß dran gehabt, die habe ich jetzt aber dann nicht abgebildet, weil ich immer denke, die müssen da jetzt nicht von mir vorgeführt werden. Aber die waren dabei und denen diente es. Und ich will aber nicht verhehlen, dass ich da selbst auch einen gewissen Grad an Unterhaltung gehabt habe in der Aktion selber.
Und führte dazu, dass du nächstes Jahr schon jetzt fürs nächste Jahr schon Anmeldungen hast?
Ich habe da, glaube ich, so einen Reisebus, der da zu uns kommt.
Und Heerscharen, die ums Haus wandern und mehrfach klingeln.
Ist eigentlich eine total lustige Idee, oder?
Ja, mega.
Da vor allem kannst du vor mir das auch riechen und so. Ich bin dann ja drin. Ja. Mhm. Aber es war eben also herausfordernd, weil diese kurze Umziehzeit, die ich da hatte. Umzugszeit, das ist ja mit Laterne Umzug und ha. Mhm. Ein schönes Wortspiel. Ich habe außerdem aber meine schwarze Langhaarperücke nicht gefunden, die ich eigentlich meinte zu besitzen.
Und hast du vor, im nächsten Jahr dich neu zu verkleiden? Oder hast du das Repertoire und
wirst oder auch kommen die gleichen Personen wieder, meinst du? Die Mandarinen-Oma und so?
Ja. Welche Personen kommen im nächsten Jahr? Welche Personen machen im nächsten Jahr die Tür auf?
Oh, vielleicht die gleichen, dann ein Jahr älter. Die Mandarinen-Oma noch ein bisschen krummer. Und Onkel Vernon, der dann irgendwie vielleicht keine Krücke mehr braucht. Ihr müsst euch die Fotos angucken. Also ich mache das dann.
Auf jeden Fall wirklich lohnenswert. Ja.
Das war eine ganz schöne Aktion. Und wie gesagt, ich fand es irgendwie lustig und ich habe es auch eingestellt im Sinne von bin ich nicht lustig. Es waren aber eben viele, viele Menschen, die so Rührung empfunden haben oder das so ergreifend fanden.
Ja, weil es in diesen Zeiten ja natürlich auch, gerade in Corona-Zeiten, ja ein Stück weit auch das Menschliche fehlt, die Verbindung fehlt und vieles nicht stattfindet und das Improvisieren ja schon rührig ist. Ja? Und ich glaube auch, einfach Herzen öffnet. Guck mal, er macht was daraus. Aus der blöden Situation, dass die Kinder nicht von Haus zu Haus ziehen können und singen können.
Ja, wobei, ja genau, aber ich würde jetzt wirklich diese Zuschreibung von Altruismus, die würde ich jetzt anstandshalber so ein bisschen zurückweisen. Also so, da hatte ich schon selbst irgendwie, glaube ich, mindestens genauso viel Spaß wie die Kinder bei.
Also, das war, so wirkt es auch, trotzdem bleibt es eine großartige Idee und eine wunderbare Umsetzung.
Ich hatte dann aber auch meine Schnapstasche direkt daneben der Haustür stehen und habe dann in relativ hoher Frequenz dann jedes Mal, wenn die Kinder kamen, gefragt, na und, Süßes, Schnäpschen trinken sie ja keins, dann trinke ich mal ein Schnäpschen. So, also das war...
Vatern, hatte ich die Flasche Schnaps dann...
Ja genau, so ein bisschen primitiv, wenn man das so erzählt. Aber es waren nur Kappenberger Tröpfchen. Kappenberger Tröpfchen ist so ein Kräuterzeug irgendwie. Das könnte man auch noch irgendwie sagen, das hat durchaus gesundheitsförderndes Potenzial, dass man das irgendwie in rauen Mengen zu sich nimmt. Das gibt es nämlich bei dem einen Nachbarn immer, bei Frank. Der hat immer Kappenberger Tröpfchen.
Kappenberger Tröpfchen?
Ja, Kappenberger Tröpfchen. Und Frank und Brigitta haben mir dann auch mal eine Flasche mitgebracht. So. Also, das heißt, ich hatte eine Flasche im Bestand, die ich dann zu diesem
Event.
Heiligen Moment quasi entkorken konnte. Also wir haben ja so ein anderes Ritual bei uns in der Straße, dass ich immer die Nachbarn einmal im Jahr dann zum Glühweintrinken einlade. Und das machen wir dann immer, wenn wir schon unseren Tannenbaum haben, bevor der dann bei uns auf die Terrasse kommt und dann nachher ins Wohnzimmer, stellen wir den immer bei uns in den Wendehammer rein und machen dann ein Feuerchen und schmeißen schon mal eine Lichterkette über diesen Tannenbaum und machen dann da so ein bisschen Glühwein trinken. Und dafür besitze ich so einen großen Einkochtopf. Mhm. Ich habe übrigens noch einen Einkochtopf. Also ich besitze zwei Einkochtöpfe, brauche natürlich den einen nur und den auch nur einmal im Jahr. Aus dem zweiten Einkochtopf habe ich überlegt, könnte man nicht da einen Räucherofen draus bauen? Zum Heißräuchern? Wenn man unten Späne reinschmeißt?
Ja, wie lüftet der den Topf dann?
Muss man unten Löcher reinbohren dann. Man würde den Topf dann quasi auch opfern.
Ja, ja.
Und dann müsste man da irgendwie so ein, so ein Gestänge drüber bauen, dass man da irgendwie Fisch oder irgendwas dranhängen kann. Und dass er von unten Luft zieht quasi. Was hältst du davon?
Wahrscheinlich gäbe es jetzt einfache Möglichkeiten, Fisch zu räuchern, als diesen Topf jetzt umzubauen. Aber
wenn der ich fand Räuchermehl und Elektrik irgendwie besser, als irgendwie versuchen, irgendwas anzuzünden, was dann aber nicht brennen soll, sondern nur so ein bisschen räuchern soll, aber auch nicht schmurgeln soll. Mhm. Das ist ja wirklich, glaube ich, wenn man das mit Feuer macht, ist das, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung.
Ja, ich habe mal einen Räucherofen geschenkt bekommen und ich kann sagen, das ist eine Wissenschaft für sich. Also die ersten 30 Forellen, die fallen vom Rost und sind entweder völlig überräuchert oder halb gar. Das muss man können. Räuchern.
Ich glaube auch, Räucheröfen werden besser, wenn sie größer sind. Also je größer, desto besser, glaube ich. Wäre jetzt meine...
So eine Räucherkammer gleich, ne?
Räucherkammer. Ich glaube, mein Schwiegervater hatte so einen Metallspind und hatte da so eine Räuchervorrichtung reingemacht.
Wir haben damals geschlachtet zu Hause, als ich noch Kind war, das weiß ich noch, hatten Schweine. Und gut, die Schlachtung fand dann im Schlachthof statt. Aber dann kamen irgendwann die ganzen Fleisch- und Wurstwaren. Und als Kind war es großartig, dieses Schlachtfest in Form von, jetzt wird dieses Fleisch geliefert und so weiter. Und dann wurden die Salamiwürste dann auf dem Dachboden, das wirklich noch zum Trocknen und zum Lufttrocknen noch aufgehängt. Und das war heimelig, das war ein großer Schatz, dass dann große Salamiwürste auf dem Dachboden hingen. Und als Kind stieg man tatsächlich dann auf den Dachboden, um diesen Duft und diese wunderbaren Würste einfach nur zu betrachten. Und das verbinde ich mit Schlachten und mit Räuchern.
Ja. Dran lang zu beißen auch? Oder?
Ich habe mich nicht getraut, die Würste zu entwenden.
Das ist schön. Wir hatten früher immer, weil wir ja Gastronomie hatten, habe ich ja vorhin schon gesagt, gab es bei uns immer unten Kuvertüre. Da hat mein Vater selbst so Schokoladensoßen und sowas draus gemacht.
Ach.
Und dann gab es immer so einen großen 5-Liter-Topf, wo eben so zerstoßene Kuvertüre drin lag.
Mhm.
Ich war relativ häufig im Keller.
Um davon dann zu naschen.
Mhm. Ja, und es gab noch bei meinem Vater im Büro, was dann im Haus war, wurde das Baiser gelagert.
Ach.
Weil Baiser kannst du ja nicht in den Keller packen irgendwie.
Ja.
Da hielt ich mich auch manchmal auf.
Da hielt sich auf Baiser.
Aber ist auch, also bei
uns in welcher Form wird denn Baiser? Das ist ja so getrockneter Schaumwaffel. Nee, was ist das? Schaummasse.
Schaummasse aus Eigelb, Eiweiß und Zucker.
Trocken.
Ja, quasi bei niedriger Temperatur. Wir machen auch noch Rezepte hier, ne? Mhm. Bei niedriger Temperatur im Backofen. Das ist ja auch, also Baiser ist ja weiß und nicht braun. Mhm. Wenn man es selber macht, wird es oftmals eher braun. Aber im Prinzip könnte man Baiser auch im Dörrautomaten wahrscheinlich machen.
Ich habe noch nie Baiser gemacht.
Nee,
macht heute noch jemand Baiser? Hast du mal Baiser gemacht?
Ja, so auf so Stachelbeergedönse drauf oder Salzburger Nockerln zum Beispiel.
So was machst du?
Ja, Salzburger Nockerln mache ich immer dann, wenn ich Eierlikör mache. Weil ich habe so einen Thermomix-Klon, also so eine Küchenmaschine. Und dann mache ich, wenn es mich überkommt, mache ich dann mal Eierlikör selber, was so relativ simpel ist, aber ein ganz überzeugendes Ergebnis liefert. Mhm. Und da hat man dann natürlich jede Menge Eiweiß übrig. Wenn man da so 10 Eier irgendwie schneckt und nur das Eigelb braucht, dann hat man 10 Eiweiß übrig, wo man dann sehr, sehr langweiliges Rührei draus machen kann. Oder eben Salzburger Nockerlen.
Aus dem Eiweiß?
Ja.
Rührei aus Eiweiß? Wie sieht denn Rührei aus?
Ja, es ist ja klar, das ist sehr langweilig, deswegen macht man das
wie sieht denn nicht. Rührei im wie sieht
ja, Rührei? Weiß. Das ist dann
weißes Rührei.
Wie Spiegelei ohne Gelb.
Tatsächlich.
Du kannst auch ein Spiegelei machen, nur dass du eben kein Gelbes mehr hast.
Ja, aber Rührei ist ja erstmal gelb.
Ja klar, weil da ein Gelb drin ist.
Ja, ich habe noch nie Rührei mit Eiweiß gemacht.
Na, das ist ja auch doof, das macht auch kein Mensch, weil es ja doof ist, weil da fehlt ja die Hälfte.
Es fehlt die Hälfte, aber es ist ja trotzdem eine Masse, die ist dann weiß, oder?
Das wissen Sie, ja. Aber das mache ich ja nicht, weil ich mache ja Salzburger Nockerln.
Mhm.
Salzburger Nockerln. Was relativ einfach ist übrigens.
Man könnte aber auch weißes Rührei machen, mit ohne Eigelb jetzt. Das ist
das kannst du gelbes Rührei machen ohne
Eigelb. Mit Eigelb, ne? Geht das? Ja, müsste gehen, ne?
Aber was hast du denn davon?
Die Frage ist, die Konsistenz dieselbe? Also macht es die Mischung? Oder kann man das wirklich trennen? Kann man das Eiweiß Rührei machen?
Ja, was heißt Rührei? Das ist dann ja nur noch Eiweiß.
Ja, kann man das Eiweiß Rührei machen?
Ja, warum sollte man das denn nicht können? Was ist denn das für eine
Frage? Ja, weil die Konsistenz vielleicht eine andere ist durch das Eigelb. Ja, weiß ich ja nicht.
Ist die Konsistenz eine andere?
Idiot.
Ja, nee, du bist ein Idiot. Was stellst du für Fragen?
Nee, frage ich jetzt einfach mal. Probier es morgen mal aus.
Was?
Rührei aus Eiweiß.
Ohne Eigelb. Was ist denn bei dir ein Rührei? Also was machst du denn da rein?
Ja, Ei, ne? Und noch mit Eiweiß der Eigelb. Das ganze
ja,
Ei.
Gibt es ja auch mit, noch mit, Leute machen da Mineralwasser rein oder Leute machen da Milch rein oder ja, Kräuter, was weiß ich, was alles irgendwie.
Nee, Petersilie und vielleicht noch ein bisschen Speck.
Also das heißt, du rührst einfach nur ein Ei zusammen. Ja, wieso fragst du dann, ob das möglich ist, dass man das nur auf Eiweiß macht?
Ich bin nie auf die Idee gekommen, Eiweiß und Eigelb beim Rührei zu trennen.
Ja, du bist noch nie in die Verlegenheit gekommen, weil du auch noch nie Eierlikör gemacht hast.
Genau, das ist der Kausal. Wahrscheinlich ist das, genau. Und wenn man einmal Eierlikör macht, dann kommt man auf die Idee, auch Rührei nur aus Eiweiß zu machen.
Ja, also ich meine, Rockefeller hätte wahrscheinlich das Eiweiß weggeschmissen, aber ich bin nicht bescheuert. Also das heißt, das Eiweiß war übrig und es rief, tu irgendwas mit mir.
Aber du machst dann halt Salzburger Nockerl.
Salzburger, ja. Wo man allerdings auch irgendwie, da braucht man sehr, sehr viel Eiweiß für und man braucht aber auch nochmal ein ganzes Ei oder zwei. Und Mehl und Zucker.
Das ist dann so Süßkram, oder was?
Das ist so Süßkram, den du so im Backofen tust und damit irgendwas isst, was auch noch da ist. Ja, so oft mache ich das auch nicht. Mhm. Und dann immer bei Chefkoch. Mhm. Kann ich jetzt ja gerade nicht, weil wir mit den Dingen aufnehmen, sonst würde ich ja noch das Rezept auch noch dabei stellen.
Ja.
So, Salzburg ist ja eine hervorragende Überleitung zum Chiemsee.
Ganz nah dran, ja. Genau.
Ja.
Danke nochmal. Es ist, glaube ich, unsere zweite oder dritte Reise, die wir jetzt zusammen gemacht haben.
Ich meine, es wäre unsere zweite, aber ja.
Gefühlt die dritte, aber es ist die zweite, ja. Und sie war unfassbar wertvoll. Und ja, der Weg ist das Ziel gewesen. Also die Gespräche mit dir und diese Fahrt dorthin, die sich Zeit nehmen, das ist der größte Luxus.
Ja. Ja, wir dachten ja eigentlich irgendwie erst in der Anbahnung dessen, der größte Luxus wäre die Hotelunterbringung in so einem 4-Sterne-Superior-Schuppen, wo wir uns mehr drunter versprochen haben, als dann nun letztendlich uns geliefert wurde.
Ja, es gab ein paar Kritikpunkte. Ich glaube, da muss man im Einzelnen nicht drauf eingehen. Insgesamt muss ich sagen, war auch so
telefonbar. Nee, wir müssen da nicht drauf eingehen, weil wir sind ja auch nur der Podcast A Customer Journey. Wir müssen da nicht näher drauf eingehen, was wir da erlebt haben. Es war schon ganz okay.
Ja gut, wir können auch darauf eingehen.
Ich finde eher, unsere Aufgabe ist, unser auch gesellschaftlicher Auftrag ist das zu sezieren.
Wie heißt denn das Hotel eigentlich?
Habe ich vergessen. Apart Hotel Hutter. Ich war so ein bisschen
bockig. Apart Hotel Luther?
Hut.
Apart Hotel Luther?
Martin. Lut. Also Hutter.
Hutter?
Ja.
Nein. Das hieß nicht Apart Hotel Hutter.
Ach nee, Entschuldigung, das stimmt auch wirklich nicht.
Nee.
Nee, da war ich am Katschberg. Das ist alles zurückspulen, löschen.
Ja.
Ja, gut, wir machen einfach das weiter. Anders, es war nicht Apart Hotel Hutter. Soll ich gucken?
Ja, mach mal.
Mhm. Ach nee, kann ich ja nicht, weil wir mit dem Ding gerade aufnehmen.
Ja.
Und du weißt sowas ja sowieso immer nie. Nee, wir wissen es wirklich nicht. Ja, wir waren in so einem Hotel. Gut Ising. So.
Gut Ising.
Gut am Ising. Chiemsee. Ja, genau. Gut Ising in Chieming am Chiemsee.
4 Sterne.
Mit, 4 Sterne mit, Superior.
Mit Golfplatz, mit Polo.
Polo-Club, genau.
Polo-Club.
Tennisplätzen.
Mit Spa, mit dem Spa-Bereich, den wir nicht genutzt haben.
Warum nicht?
Weil wir andere Prioritäten gesetzt haben.
Ja. Wir waren unheimlich früh im Bett.
Das stimmt.
Da.
Ja.
Also irgendwie jeden Abend um 10 Uhr gepennt.
Ja.
Also.
Weil wir natürlich auch einen Ausflug gemacht haben.
Genau.
Nach Herrenchiemsee.
Mhm.
Ich muss sagen, es ist natürlich landschaftlich absolut reizvoll. Also lohnenswert. auf jeden Fall die Insel zu besuchen, Herrenchiemsee. Mhm. In der Nebensaison. Ich vermute mal, dass es in der Hauptsaison dort rappelvoll ist und überlaufen ist.
Genau, Hauptsaison ohne Corona, müsste man jetzt mal irgendwie sagen. Ja, also ja. Wir waren jetzt Nebensaison ohne Corona, Nebensaison mit milder Corona, könnte man sagen. Das war wirklich ganz gut erträglich, und Hauptsaison mit Corona, mag man sich nicht vorstellen, was da los ist. Mhm. Ja, genau. Ja, das Hotel, also ja. Ja, nein, das Hotel war okay. Wir haben da womöglich aber auch irgendwie einen schlechten Tag erwischt oder so.
Das ist aber erläuterungsbedürftig.
Ja.
Einen schlechten Tag erwischt.
Also, man musste nun zum Beispiel, also wenn ich sage milde Corona-Zeit, man durfte jetzt nicht den Frühstücksraum ohne weiteres einfach betreten. Man musste abgeholt werden. Und gleichzeitig musste man ja offensichtlich sehr viel lüften. Es war aber schon Herbst und kalt. Das heißt, die Fenster waren offen und man stand vor dem Frühstücksraum in der Kälte und wartete, dass einen jemand sieht. Und man wurde auch gesehen. Es kam aber einfach schlichtweg keiner, einen abzuholen. Und so stand man hungrig, kaffeedurstig dort in der Kälte und wartete, dass sich irgendwer erbarmt, einen dann zu einem der vielen freien Tische, die man aber sowieso schon gesehen hat, zu begleiten.
Es war ein wenig dominantes Auftreten des Personals, ne? Also ich habe dich ja gesehen, das war ein bisschen skurril. Man musste ja am Türrahmen stehen bleiben, habe dich schon gesehen, weil du warst vor mir schon im Frühstücksraum, hast Platz genommen.
Weil ich immer so früh
und ich habe mich nicht getraut, einfach diese 10 Meter in den Raum zu betreten, weil ich auch gewagt habe, einen Fuß breit schon den Raum zu betreten und wurde angeraunt. Stopp!
Ja.
Wir holen sie gleich ab. Ja, ja, aber ich wollte doch eigentlich dann nur zu dem Tisch. Ja, warten Sie gerade. Also das muss ich auch sagen, dass das war nicht kundenfreundlich.
Nee, das war nicht gut. Also ich war auch überrascht, dass wir, als wir dann nach diesem 10-Stunden-Ritt, vielleicht waren es auch sogar 11 Stunden.
Es waren 12 Stunden.
Durchs Altmühltal noch. Nein,
ja, es war ein 12-Stunden-Ritt im Altmühltal. Mhm. Nein, es war, ja.
Ja, also wir waren auf jeden Fall sehr recht lange unterwegs. Und es war dann natürlich auch noch Stau und sowas alles irgendwie. Und dann kommt man da an. Und ich musste, ich habe einen sehr, sehr einfachen Nachnamen. Ich musste den aber trotzdem mehrfach buchstabieren. Und ich hatte nicht das Gefühl, man erwartet mich da. Man war da jetzt nicht so unbedingt drauf vorbereitet. Und dann war eben nicht dieses, kommen Sie mal, setzen Sie sich erstmal hier hin, trinken Sie mal eine Tasse Kaffee oder lassen Sie sich ein Getränk oder irgendwas. Also ich brauche jetzt auch nicht, das ist jetzt kein Argument, ich suche jetzt nicht ein Hotel aus, weil da steht Begrüßungscocktail oder sowas. Das ist jetzt nicht mein Kriterium, aber eigentlich gehört es zum Empfangen, würde es gehören zu sagen, trinken Sie erstmal eine Flasche Wasser oder ein Glas Wasser. Oder
geil, trinken Sie erstmal eine Flasche Wasser, bevor Sie den Hotelschlüssel bekommen, trinken Sie erstmal eine Flasche Wasser.
Es gibt ja die Möglichkeit, mit relativ wenig Invest dem Gast das Gefühl zu geben, von wir haben Sie erwartet.
Ja, diese Kleinigkeiten, also das verbinde ich zum Beispiel auch, diese Gastlichkeit und diese Kultur des Empfangenwerdens im Skigebiet, ja, anzukommen und nehmen Sie erstmal Platz vor dem Kamin, da kriegst du ein Prosecco, ja, ohne dass gefragt wird, irgendwie wollen Sie kostenpflichtig irgendwas trinken, sondern der wird einfach ein Getränk eingeschenkt und man fühlt sich sofort wohl, ja, und angenommen.
Ja, und selbst das Glas Mineralwasser hätte mich da schon zum Wohlfühlen gebracht.
Ja, 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 ja.
Und es war jetzt auch nicht so, dass wir da jetzt eben Nebensaison, es war jetzt auch nicht so, dass da mit uns noch 3 Reisebusse angekommen sind, sondern wir waren da alleine und es war aber auch so dieses, ja. Und auch nicht, ich bringe sie mal aufs Zimmer oder ich bringe ihr Gepäck aufs Zimmer, so, sondern hier ist ihr Schlüssel und sie müssen dann da und da und da lang gehen und dann finden sie ihr Zimmer. Ach, das war einfach, also die haben so viele Chancen liegen lassen, wo ich denke, eigentlich hätte man mit relativ wenig Aufwand hätte man dem ganzen anderen Anstrich geben können. Mhm. So. Und also, gut easing. Ich war mit denen nachher nochmal in Kontakt und die waren dann über meine doch etwas skeptische, meine skeptischen Anmerkungen waren die wirklich ernsthaft bestürzt.
Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Empfehlungen, die wir möglicherweise aussprechen würden, weil du hast auch andere Dinge erlebt und auch kritischer betrachtet.
Ja, und ich habe halt diesen gastronomischen Blick, den ich halt auch nicht loswerde.
Also genau. Die Frage, also
Schmeckt ein Getränk schlechter, wenn man mir das Glas falsch rum hinstellt. Mhm. Oder mir schmeckt auch ein Essen schlechter, wenn es einfach holprig serviert wird.
Ja, ja. Das war auch so, keine Frage. Und ein bisschen spärlich, muss ich auch sagen, wir haben uns am Abend dort ins Restaurant gesetzt.
Und Goldener Pflug, ich weiß jetzt,
Goldener
jetzt
Pflug,
weiß ich wieder alles.
Ja, das integrierte Restaurant in dem Gut Ising.
Wirklich, also von den Räumlichkeiten hervorragend, oder? Also das war wirklich, wirklich ein Wahnsinnsanwesen da.
Ja, ja, irgendwie. Also das strahlt schon Behaglichkeit aus und Wohlfühlatmosphäre. Genau, abends waren wir im Restaurant und haben eine Platte für zwei Personen bestellt.
Rehkeule
für zwei Personen mit Gemüse und mit Klößen.
Ja, nein, es wären eigentlich Spätzle dabei gewesen. Und wir haben gesagt, auch nee, Spätzle wollen wir aber nicht, wir nehmen mal Klöße. Und dann kriegten wir für zwei erwachsene Menschen und mindestens eine von uns, also eine Person von uns beiden, wirkt so, als würde er alleine fünf Klöße essen oder sowas.
Ja, das Schöne ist, es wurde am Tisch tranchiert. Und um es gleich auch so vorweg zu sagen, es war dann halt, das Fleisch war hervorragend und wurde hervorragend tranchiert.
Das war wirklich großartig.
Und wir haben uns ein bisschen gewundert darüber, dass halt das Gemüse auf die Teller getragen wurde und es war nichts mehr auf der großen Platte drauf. Es war ein bisschen wenig.
Das Gemüse wurde auch vorgelegt auf eine Art und Weise. Deswegen meinte ich den gastronomischen Visus nicht los. Als würde man das mit so einem Schaufelbagger machen. Also einen Löffel rechts, einen Löffel links und dann von oben auf die Platte drauf und alles zusammengekehrt so mit zwei zusammengehaltenen Löffeln auf
den Teller boxiert. Schlichtweg nicht ausgebildet und es wirkte nicht so souverän.
Genau. Und es gab halt für uns
beide... Angelerntes Personal.
Ja. Mhm. Und es gab für uns beide...
Einen Kloß.
Ja,
einen
für
kleinen.
Jeden einen.
Ja, ein Semmel, ein Semmelknödel.
Ein ganz normal, also ganz normal dimensionierter Kloß.
Ja, ja, und das war doch ein bisschen wenig.
Das war wenig. Also wenig auch jetzt, ich meine, so Preis-Leistungs-Verhältnis und was weiß ich was. Aber auch, also ich meine, man kennt das ja vielleicht von der Top-Gastronomie, dass die Portionen einfach eine Spur kleiner sind. Ne? Also dass man irgendwie dass man eben mehr auf Qualität als auf Quantität setzt. Ja. Aber ich fand für einen erwachsenen Mann im XXL-Format ein Knödel, das fand ich schon so ein bisschen... Mau.
Das war ein kleiner Knödel, muss man auch wirklich dazu sagen.
Ja.
Mhm. Und auch vom Gemüse her. Es war insgesamt tatsächlich etwas zu wenig. Ja.
Ja. Und dann hatte ich auf meinem Nachtisch, weiß ich nicht, ich hatte mir dann noch einen Nachtisch kredenzt, irgendwie, weil der war, ja, so, irgendwie hatte ich noch so einen Japs. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war nicht so, dass ich mich positiv daran erinnere. Was mich am meisten geärgert hat, war, dass auf diesem Nachtisch ein Pfefferminzblatt drauf lag als Deko. Dieses Pfefferminzblatt sah so aus, als hätte es, weiß ich auch nicht, in der Truhe gelegen und wäre wieder aufgetaut worden. Es war löchrig, es hatte schwarze Ränder, es war welk. Es war wirklich so, dass ich sage, das kann man echt beim besten Willen nicht rausgeben. Und das ärgert mich. Also es ärgert mich, wenn ich irgendwo bin, wo ich merke, oh, dieser Ethos von, das muss mir keiner aufschreiben, dass ich das nicht rausgebe, sondern das gebe ich einfach nicht raus. Und das muss mir keiner aufschreiben, dass ich das nicht servieren soll, sondern das serviere ich so nicht als Servicekraft.
Mhm.
Also dafür kenne ich eben, also dafür bin ich wirklich so ein bisschen in dieser Gastronomie-Schiene verfangen, dass ich da sage, nee, das funktioniert nicht. Und dann habe ich den Nachtisch gegessen, der war auch ganz lecker. Dieses Blatt habe ich ein bisschen bockig an die Seite gelegt und habe dann auch nachher beim Abräumen gesagt, der Nachtisch war lecker, aber dieses Blatt, schauen Sie sich das an, das ist, kann man so nicht rausgeben. Und da erntete ich ein lächelndes Schulterzucken. Auch da wäre der Punkt gewesen, wo ich sage, so ein Cappuccino aufs Haus oder was weiß ich, was man...
Dann wäre das Thema erledigt gewesen.
Dann hätte sich das nicht als Erfahrung festgefressen. Weil natürlich sage ich auch, Fehler können passieren. Ich bin ja kein Unmensch. Nur wenn man in der Top-Liga spielen will, dann muss man aber auch die entsprechende Performance liefern, dass man...
Und dafür war das Personal, was aus Ungarn, glaube ich, kam, nicht ausgebildet, ne? Sie waren hilflos.
Ja, die eine, die Rekorde tranchiert hat, die hat das gut gemacht. Mhm. Wobei die auch das Gemüse auf diese etwas skurrile Art vorgelegt hat. Also das passte halt nicht. Und eben auch der Versuch der Erklärung lief dann so ein bisschen ins Leere. Also ich hab gesagt, also wäre das alles, wär, ich hätte halt so hohe Erwartungen von, auf gut Deutsch, ich lasse mir da mal ein Wochenende den Arsch hinterher tragen. Und das hatte ich mit vergleichbaren Häusern erlebt. Ich meine, ich bin ja auch nicht jede Woche im Vier-Sterne-Hotel. Also das ist ja zwischendurch, ne, und Vier-Sterne jetzt irgendwie in Spanien ist ja nicht Vier-Sterne, in Deutschland, also kann man auch sagen, da kann man durchaus Erwartungen stellen von, ich lasse mich verwöhnen. Und das habe ich, das Gefühl habe ich nicht gehabt, weil dafür habe ich zu wenig gemerkt, dass man sich Mühe gibt. Mhm. Ganz anders im Gasthof zur Post, zur alten Post?
Ja.
Zur Post. Auch in Kieming, wo wir Abendessen waren. Eine alteingesessene Kneipe.
Bayerisches Wirtshaus.
Mhm, genau. Ja. Wo auch die
Servierin modernisiert,
Dindel,
ja.
Die Servierin im Dindel ist.
Genau. Und das Rotkrautgebiet der halben Ente. Mhm. So klassisch, ja.
Genau. Und da haben wir genau das Gegenteil erlebt.
Wunderbar, wunderbar. Mit der Bedienung, wie hieß sie, Katrin? Kati.
Ich glaube, ja.
Ja. Ganz, ganz sympathisch, wirklich bedient.
Aufmerksam, verbindlich.
Ja.
Und was ich in diesem Gasthaus, also wer da mal langkommt, möge da wirklich mal einmal einkehren, wenn man da nur ein Getränk trinkt. Was da vollkommen faszinierend ist, ist, dass da Bleistiftzeichnungen hängen. Und zwar bestimmt drei Dutzend Stück. Mhm. Immer im DIN A4-Format. Und alle so aus den 50er, 60er, 70er Jahren.
Porträts?
Porträts, genau.
Von Menschen, die dort irgendwann in einem Stammtisch, an einem Stammtisch saßen.
Genau,
oder?
Ja, genau, ein großer Stammtisch gewesen.
Ja, also, ja, ja, ja.
Und zwar haben wir das dann rausgefunden von einem Maler, der da irgendwie letztendlich seine Zeche mit Bildern bezahlt hat.
Genau, großartige Geschichte.
Ja. Und teilweise seien das wohl alte Speisekarten, also die Rückseiten von Speisekarten und sowas alles, wo er dann mal eben die Leute porträtiert hat. Und wirklich wunderbar gemalt, also wirklich also wirklich die Charaktere, also man sieht wirklich die unterschiedlichen Personen. Mhm. Alte Männer, also wo ich sage, ja gut, das ist alles so Leute, die waren so 1880 geboren oder sowas wahrscheinlich irgendwie, also waren zu dem Zeitpunkt schon alte Männer. Und man kriegt ein bisschen rückwirkend Atmosphäre dieser Kneipe von vor 50 Jahren mit.
Die saßen da mal.
Die glaube, saßen da mal, ja. Und die Bilder hängen dann noch. Mhm. Und das fand ich halt vollkommen, ja, verzaubernd. Irgendwie, weil man plötzlich merkte, ich sitze hier und esse und trinke und befinde mich quasi auf historischem Boden. Also hier gab es schon vorher was. Also es ist nicht so eine. Also wir haben ja viel heute so diese Gastronomie, die eher so synthetisch ist. Das ist dann alles ganz schön, aber es hat.
Das war wirklich authentisch, ja.
Genau, und das fand ich wirklich, hat mich, wir haben natürlich jetzt auch wirklich an diesem alten Stammtisch gesessen, wo man wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich vor 50 Jahren ein riesen Sakrileg gewesen, da überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass man sich ja da hinsetzen könnte.
Ja.
Und wir haben da sehr privilegiert gesessen und konnten uns eben diese ganzen Bilder ansehen.
Neben dem Kamin.
Während das,
Kachelofen, ne?
Genau, also so ganz, ganz schön.
Ja, Chiemsee. Herren Chiemsee.
Ja, ich meine, Herren Chiemsee, das ist halt letztendlich eine Riesenansammlung von Kitsch, muss man mal sagen.
So ist das. Ja.
Da ist also Barock. Nichts, also genau, ja, das ist ja auch nur nachgemachter Barock.
Nachgemachter
das ist ja,
Barock.
Das ist ja
Ludwig der Zweite.
Alles vollkommen irre und irre. Also wirklich gigantoman. Mhm. Das ist wahrscheinlich so, also ich habe das so gesehen, habe gesagt, so ja, hier so Neverland Ranch von Michael Jackson, das müsste wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, also mit allem, was man sich dichten und denken kann. Also, mhm.
Diese Porzellan äh, Lampen.
Lüster.
Wahnsinn, ja. Ist ja ist wirklich, also wer Barock mag, das ist ein Schlaraffenland für Barockliebhaber. Für mich ist es viel Kitsch.
Ja, also es ist eher die Charakterstudie dieses Menschen ist interessanter als das Schloss selber. Also das Schloss selber ist eher, es ist halt irre. Also es ist wirklich, wirklich irre und pompös und bis ins Detail verschnörkelt. 30 Diener mussten in dem Saal eine Dreiviertelstunde lang die Kerzen anmachen, bis sie alle brannten. Und dafür, dass Ludwig dann da einmal durchgelaufen ist, dann durften alle Kerzen wieder ausgemacht werden. Also, was ich gut fand, war das Museum unten drin. Das fand ich wirklich sehr, ja, sehr informativ, aufschlussreich und gut aufbereitet. Und diese ganze gesamte Anlage, das hatte schon was Gemütliches irgendwie, aber eben weil es auch jetzt nicht so schrecklich
war. Und landschaftlich, muss ich auch sagen, landschaftlich absolut reizvoll. Und die ganze Insel natürlich auch landschaftlich total super gepflegt.
Ja,
ne? Also muss auch sagen, es ist ein Reiz, da durchzugehen. Einfach alles total gepflegt. Landschaftsgärtner, die da wahrscheinlich Tag und Nacht arbeiten, großartig. Also das muss ich auch sagen. Wer da Lust hat auf gepflegte Landschaftsarchitekturen, der muss mal Herren Chiemsee besuchen.
Ne, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist aber, wenn man am Chiemsee ist, dann geht man auch wahrscheinlich auf Herren Chiemsee, oder?
Ist wahrscheinlich so, ja.
Also ich bin als Kind am Chiemsee gewesen, ich habe da meine Mutter nochmal so interviewt und war damals in Schloss Linderhof und Schloss Neuschwanstein mit meinen Eltern irgendwie während unserer Bayern-Urlaube, aber nicht auf Herren Chiemsee. Und dann habe ich gesagt, wieso waren wir eigentlich auf Herren Chiemsee? Ja, erfuhr ich dann, die waren da gerade ein paar Jahre vorher auf ihrer Hochzeitsreise gewesen. Das heißt, irgendwie, deswegen gab es jetzt nicht den Impuls mit dem, also 5 Jahre später mit dem 5-jährigen Kind oder 6 Jahre später, da jetzt nochmal da irgendwie aufzurocken. Und deswegen war das schön, das mit dir zu entdecken.
Ja.
Übrigens, also, aber auch da war die Gastronomie war höflich grob. Das war auch, ich meine, das war
touristisch.
Grob.
Ja, genau. Es war.
Es war nicht
nahezu missbilligend.
Genau, es war kurz. Also, übrigens ist dieses
Wort. Gleichgültig.
Ja, dieses Wort Pflichtbeilagensalat ist mir übrigens nicht aus dem Kopf gegangen. Ne? Das habe ich mir
Pflichtbeilagensalat, ja.
Das habe ich mir von dir gebunkert. Und es gibt ja genau, es gibt halt so eine Form der gastronomischen Bewertung, die nicht so ist, dass ich da wirklich glücklich mit werde.
Das war auch eine Verkörperung von Pflichtbeilagensalat.
In Form von Kaffee oder was haben wir da
getrunken? Ja, genau.
Also es war.
Die Zuweisung, genau. Ja, mein Lieber.
Du siehst jetzt aus, als würdest du nach Hause gehen. Dabei sind wir aber bei dir.
Ja, genau.
Ja, jetzt ist es aber wahrscheinlich auch schon so spät, dass es eigentlich in meiner Zählung schon nachts um 2 ist. Aber ist es wahrscheinlich noch gar nicht. Schön. War das heute unseren Ansprüchen entsprechend? Ich hätte noch ein Thema, das ist mir aber jetzt nicht wieder eingefallen. Aber es ist ja auch so eine Plauderei. Die Leute sollen doch einfach
froh sein. Es sollte heute einfach mal eine lockere Plauderei sein.
Die sollen einfach mal froh sein, dass wir uns unterhalten, dass die zuhören dürfen.
Das war jetzt auch, sage ich mal, eine kleine Weltreise von Burger King in Malsfeld bis zum Herrenchiemsee. Die große Bandbreite von Customer Journeys.
Und tanken. Tankstellen. Und
absolut.
Was wir alles. Bäckereien, ja. Subway.
Und so ein Werbeblock ganz am Schluss. Wie heißt nochmal das? Post, ne? Zur Post. Gasthof zur Post. Großartig, da müsst ihr hin, da müsst ihr essen, da müsst ihr übernachten.
Oder alte Post, ich weiß es nicht.
Das verlinken wir nochmal.
Ja, können wir das?
Ja, wir können alles.
Wir können auch den Podcast da wiederum verlinken.
Ja.
Dann sollen die sich das mal anhören, wie sehr wir gestaunt haben.
Ja.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Ist ja zweite Staffel, ne? Erst die zweite Folge. Gibt es noch eine dritte Folge. Fragt sich bloß wann.
Wir kommen wieder, keine Frage.
Alles klar.
Mach's gut.
Dann. Tschüss.